Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Freut uns zu sehen, wie zahlreich Sie hier in diese Aula strömen. Schön. Bevor wir zum Thema unseres heutigen Abends kommen und zu unserer Referentin, möchte ich einmal mehr mich vergnügen mit Formalitäten und Ihnen einen ganz kleinen Einblick geben in das manchmal freudvolle und manchmal nicht ganz so freudvolle Dasein eines Professors an dieser Hochschule. Ich bekomme derzeit im Schnitt in der Woche 20 bis 30 Anfragen, was man denn tun müsse, um das Studium Generale zu besuchen oder das Ethikum abzulegen. Und dann ist es so, dass wenn ich nicht nach 2 Tagen geantwortet habe, ich gleich die Erinnerungsmail bekomme. Es freut mich, dass Sie so intensiv an mich denken. Gestatten Sie mir, dass ich nicht so intensiv an Sie alle denken kann. Also an alle schon, aber nicht im Einzelnen. Ich schaffe das nicht, ganz banal. Ich habe gerade 800 Mails auf dem Rechner und ich komme nicht mehr hinterher. Bitte schicken Sie mir Ihre Fragen nicht per E-Mail. Ich kann es nicht beantworten und ich tue es ab sofort auch nicht mehr. Meine Wochenenden sind manchmal süßer zu verbringen. Die Fragen ans Studium Generale richten Sie bitte nicht an mich, sondern an Ihren Studiengang. Ja, da in Ihren Studien- und Prüfungsordnungen ist geregelt, wie Sie Scheine erwerben oder nicht. Es ist nicht meine Zuständigkeit zu wissen, wie das bei Ihnen in Ihrem Studium läuft. Fragen, was das Ethikum betrifft, richten Sie bitte auch nicht an mich. Ich freue mich, dass ich hier eine Veranstaltung organisieren darf, die dem Ethikum beiträgt. Mehr ist aber nicht mein Job. Die Hochschule hat A, einen Ethikbeauftragten, das ist der Professor Josef Wieland, und es gibt das RTWE, das Referat für Technik- und Wissenschaftsethik an den baden-württembergischen Fachhochschulen, das das Ethikum vergibt. Wenn Sie Fragen dazu haben, die über das hinausgehen, was ich in der Broschüre zu dieser Veranstaltung hineingeschrieben habe, richten Sie diese Fragen bitte an die Zuständigen. Ich weiß darüber nicht mehr als das, was ich dort aufgeschrieben habe. Also, Sie verlieren keine Zeit, wenn Sie sich an die richtigen Leute wenden und ich bin kein richtiger Leut. So viel dazu. Kommen wir zu unserem heutigen Abend. Wir haben das Thema Geld, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben. Ich begrüße heute Abend eine Kollegin aus dem Hause, Frau Dr. Steinhilber. Sie lehrt allgemeine Betriebswirtschaft, richtig,
ja.
An der Fakultät für Bauingenieurwesen, was die alles lernen müssen. Ne? Frau Dr. Steinhilber hat an der Uni Heidelberg Philosophie studiert, zudem auch Volkswirtschaft. Es mag vielleicht den einen oder anderen verwundern, dass man das zusammen studieren kann. Früher gehörte das mal zusammen. Ne? Mhm. Da hieß es, glaube ich, noch Nationalökonomie und war ein Fach der Philosophie. Sie hat als diplomierte Volkswirtin in der Wirtschaft gearbeitet, im Unternehmen der Holz- und Bauindustrie, hat in Freiburg promoviert über das Verhältnis zwischen Ökonomie und Wissenschaft und Ökonomie als Lebenswelt. Vielleicht hören wir dazu heute auch noch ein bisschen was. Und beschäftigt sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit auch mit dem Erfolg und Nichterfolg in Familienunternehmen. Spannendes Thema. Mal schauen, was, nachdem wir uns letzte Woche über Liebe informieren ließen, was Geld mit der Philosophie zu tun hat, vielleicht auch gar mit der Liebe, mal schauen. Viel Vergnügen, herzlichen Dank. Willkommen.
Ja, vielen Dank. Ja, dann wollte ich zunächst einfach mal einen schönen Abend wünschen. Vielen Dank für das rege Interesse. Vielen Dank auch für diese einleitenden Worte. Mit Ihnen habe ich auch noch ein Wörtchen zu reden. Nein, es war sehr schön. Der Herr Friedrich hat mich, nachdem ich etwas vorwitzig gesagt habe, ja, ich habe auch Philosophie studiert, gleich geschnappt, für diese Reihe einen Vortrag zu halten. Und meinte, ja, und ich schicke Ihnen dann einen Artikel aus dem historischen Wörterbuch und da steht immer was drin zu diesen Themen. Und dann können Sie da gut was dazu erzählen. Er hat mir auch netterweise diesen Artikel geschickt. Ich habe diesen Artikel auch gelesen. Er ist nicht sehr groß, was eigentlich nicht ein Kriterium sein muss für den Gehalt, ob da jetzt viele Wörter drin stehen. Ich habe es trotzdem einfach mal zur Kenntnis genommen. Es ist ein sehr viel kleinerer Artikel als viele andere und es gibt auch nicht sehr viele Anmerkungen dazu. Das heißt, es gibt ein paar Literaturhinweise, es gibt einige Anmerkungen, aber es gibt doch Artikel, die seitenweise Anmerkungen und Literaturhinweise zu einzelnen Begriffen haben. Und es hat doch eine erste Frage aufkommen lassen, die ich auch schon bei der Konstruktion dieser Reihe immer mal wieder habe, die ja Grundbegriffe der Philosophie heißt, ob denn Geld tatsächlich ein Grundbegriff der Philosophie sei. Ich möchte eigentlich diese Frage auch als Leitfrage für diese Unternehmung zu dem Thema Geld heute Abend nehmen und mal mit Ihnen zusammen gucken, inwieweit man, ob man und wenn ja, inwieweit man mit Recht sagen kann, dass Geld tatsächlich als Grundbegriff der Philosophie bezeichnet werden kann. Als allererstes möchte ich diese Überlegung mit einer Fälschung beginnen. Ich erkläre Ihnen gleich, warum es eine Fälschung ist, aber ich denke, zum Thema Geld passen Fälschungen ganz gut. Was also ist das Geld? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es. Will ich es aber einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht. Ich denke, so geht es sicherlich vielen von Ihnen. Man geht mit Geld um, weiß irgendwie, wozu man es brauchen kann. Meistens weiß man noch besser, ob man genug davon hat oder mehr davon brauchen könnte. Aber was Geld eigentlich macht, was Geld tut, wo Geld herkommt, warum gibt es Geld, welche Auswirkungen und Konsequenzen hat die Tatsache, dass wir mit Geld leben? Dieser Frage möchte ich gerne nachgehen und ich denke, dass die Formulierung dieser Frage ihre Berechtigung und ihre Anschaulichkeit hat. Diese Frage ist eine der ganz berühmten Fragen der Philosophie, aber so wie sie dasteht, ist sie eine Fälschung, denn eigentlich geht diese Frage über die Zeit. Was also ist die Zeit? Es ist eine der großen Fragen von Augustinus aus seinem, ich glaube, 11. Buch der Konfessionen. Das ist eine sehr alte Frage, die auch noch nicht beantwortet ist. Und ich glaube, wir werden die Frage nach dem Geld auch nicht endgültig beantworten, aber wir werden vielleicht einige Facetten sehen können, was das Fragwürdige an dem Geld sein könnte. Ich habe eingangs mich über die Kürze dieses Artikels, über das Geld, kurz ausgelassen. Und möchte doch auch noch mal genauer fragen, was könnte denn vielleicht ein philosophischer Grundbegriff machen? Was könnte einen Begriff so qualifizieren, dass man sagen könnte, es ist ein wichtiger Begriff für die Philosophie, der einfach mal, ohne jetzt weitere Nebensätze zu produzieren, was ist eigentlich ein wichtiger Begriff in der Philosophie, was kann er leisten? Und eine mögliche Leistung, die gute, wichtige Begriffe oder auch die Philosophie insgesamt leisten können, ist nicht nur allgemein einfach etwas tiefer oder etwas ausführlicher über etwas nachdenken, das ist vielleicht doch eher auch eine wichtige Tätigkeit, Dinge nachzuhängen und nachzudenken. Wenn dieses Nachdenken über Dinge gut und produktiv oder fruchtbar geschieht, und zwar auch so, dass es eine gewisse Distanz zum Alltäglichen gibt. Und diese Distanz zum Alltäglichen heißt zum einen die Distanz von uns allen als Alltagsmensch zu unserem alltäglichen Umgang und unserem alltäglichen Gebrauch mit den Dingen, heißt aber auch, und so verstehe ich die Philosophie, es gibt ja auch die Alltage eines Wissenschaftlers, Distanz zum zeitgenössischen oder zu unserem wissenschaftlichen Geschehen, was oft mit einem eigenen Sprachapparat und eigenen Termini Techniki funktioniert, die aber vielleicht die Wissenschaft selbst so gar nicht klären kann. Also ich denke, es ist naheliegend, dass es in diesem Moment oder in dem Zusammenhang eben auch um die Distanz zur Ökonomie geht, die ja sicherlich das klassische Feld ist, um über Geld nachzudenken. Aber vielleicht kann Philosophie doch da auch das eine oder andere dazu leisten, um in erster Linie die richtigen Fragen zu stellen. Und richtige Fragen stellen hat nicht immer die Konsequenz einer schnellen Antwort, sondern hat sehr oft auch Auswirkungen darauf, dass manches vielleicht noch ein bisschen fragwürdiger wird, aber im guten Sinne fragwürdig, dass wir auf eine fruchtbare Weise weiterfragen können. Es ist jetzt zum einen, man kann sagen, was soll das denn sein, worüber die Philosophie nachdenken sollte? Über welche Sachen sollte die Philosophie vielleicht sinnvollerweise nachdenken? Ich möchte diese Frage als gar nicht so sehr sinnvoll bezeichnen, auch nicht auf unserem Weg zu einer Annäherung an die Überlegung, ob Geld ein Grundbegriff der Philosophie ist. Denn ich denke, was passiert, wenn wir feststellen, die Philosophie sollte darüber nachdenken und sie tut es aber nicht? Ich möchte eigentlich eher dem Phänomen nachgehen, über welche Dinge denkt die Philosophie nach, welche Themen, welche Probleme, welche Fragen sind offensichtlich entweder so komplex oder so drängend oder so vielschichtig, konsequenzenreich, dass vielleicht die Philosophie die richtige Wissenschaft sein könnte, um diese Fragen ein bisschen weiterzutreiben. Ich habe zu Beginn, nein, habe ich nicht, und diese Tätigkeit möchte ich jetzt ganz gern mit Ihnen zu dem Thema Geld versuchen. Ich möchte Ihnen ganz kurz einfach einen Fahrplan an die Hand geben. Vielleicht auch nicht, da habe ich was verdreht. Die Frage, wie wird ein Wort zum philosophischen Grundbegriff? Ich habe kurz was über das Drängen und das heißt auch einfach häufiger Auftauchen von Begriffen gesagt und möchte jetzt aber doch nochmal gucken, diese Bemerkung über die Kürze des Artikels und wenig Diskussion kann ja in erster Linie eher ein Indiz als ein Kriterium sein. Diesem Indiz noch mal kurz nachzugehen, nämlich zum einen, ob es ein richtiges Indiz war, also ob es tatsächlich so ist, dass wenig über Geld gesprochen wurde und zweitens auch, ob das Indiz überhaupt auf die richtige Spur bringt. Ich denke, dass das Indiz eigentlich schon ein richtiges ist, Grundfragen oder Nicht-Grundfragen, also dieses Indiz, wird darüber überhaupt häufig oder viel gesprochen? Und die Frage ist aber, was hat es denn mit Texten oder mit Büchern zu tun? Da möchte ich einfach nur eine kurze Bemerkung dazu anbringen, wie Philosophie funktioniert. Es ist sehr oft so, dass wir uns mit alten Texten, mit Texten auseinandersetzen und diese Übung hat im Grunde genommen eine ganz einfache Ursache. Es gibt für viele Bereiche unterschiedlich kompetente und kluge Menschen, die selten sind, die eben oft auch nicht mehr am Leben sind. Die Philosophie lebt oder diskutiert in einem sehr weiten zeitlichen Zusammenhang. Wir unterhalten uns sozusagen mit Diskussionsteilnehmern, die 2000 Jahre alt sind und es geht nur über Bücher. Und deswegen ist vielleicht dieses erste Indiz, es gibt so wenig Literatur über Geld in der Philosophie, schon nicht ganz verkehrt. Die Frage, ob meine Wahrnehmung überhaupt richtig ist, der möchte ich auch noch kurz nachgehen, ob tatsächlich so wenig über Geld gesprochen oder geschrieben wurde in der Philosophie. Immerhin gibt es von einem der wichtigsten griechischen Philosophen, von Aristoteles, ein Buch, Oikonomikos, das ja auch mit Geld zu tun hat und aus dem sich unser heutiger Begriff Ökonomie ableitet. Wenn man aber genauer nachguckt, geht es dort eigentlich eher um den Haushalt und zwar sowohl im Haus als auch in einer Gemeinschaft. Und es werden sehr viel mehr ethische Fragen gestellt, Fragen nach dem rechten Verhalten, nach der rechten Ordnung, nach dem Verhältnis zwischen Mann und Frau, zwischen den herrschenden Menschen im Haus oder im Staat und den Sklaven und solche Dinge und nicht das, was wir in erster Linie unter einer Diskussion möglicherweise über Geld erwarten würden. Es gibt in der Tat immer wieder alle möglichen, nicht unwichtige Philosophen, die sich in irgendeiner Form mit Wirtschaft oder wirtschaftlichen Themen auseinandergesetzt haben. Ein sehr wichtiger Autor ist Adam Smith im 18. Jahrhundert, der nicht nur, also Adam Smith war ein wichtiger Moralphilosoph und er hat eine dicke Schwarte über die Entstehung des Wohlstands der Nationen geschrieben. Es ist ein sehr spannendes Buch über die Auswirkungen der Kolonisation oder der Kolonienpolitik. Ist auch nicht uninteressant zu lesen in einer Welt, die immer globaler wird, wie zu Zeiten der Kolonienbildung über diese Internationalisierung nachgedacht wurde, was da beobachtet wurde. Es ist ein Buch, in dem es um Arbeitsteilung geht, um den Nutzen der Arbeitsteilung. Die Ökonomie beruft sich sehr gern auf Adam Smith als den Entdecker eines wichtigen ökonomischen Prinzips. Aber so wirklich der Frage nach dem Geld ist Adam Smith auch nicht nachgegangen. Es gab dann im 19. Jahrhundert eine ausgiebigere Diskussion über Wert, also über Geld im Zusammenhang mit Wert, die aber für uns heute auch viele Voraussetzungen mitbringt, die wir nicht mehr ohne weiteres mitmachen können. Und ich denke, vor 15 Jahren, 20 Jahren, wären jetzt schon mehrere Menschen im Publikum völlig unruhig geworden, weil ich den Namen Marx noch nicht erwähnt habe, der ja nun wirklich sich um Kapital gekümmert hat, wie auch drei seiner Bände heißen. Ich denke, eines der wichtigen Themen bei Marx ist das Thema Eigentum und ich möchte ihn als den Experten für das Thema Geld aus verschiedenen Gründen auch nicht heranziehen. Also so wirklich die Frage, was es ist, was es bewirkt, hat er unter anderen Voraussetzungen gefragt oder seine Fragestellung war voraussetzungsreicher, als ich sie stellen möchte. Ich möchte sie wirklich einfacher stellen. Und es gibt einen Autor, den ich, glaube ich, kurz in meiner Vorstellung erwähnt habe, von dem ich Ihnen heute Abend keine Interpretation liefern möchte und werde, den ich aber nicht unerwähnt lassen möchte, einfach aus Gründen der Fairness, weil ich mich mit ihm sehr viel über Geld unterhalten habe. Das ist Georg Simmel, ein nicht wahnsinnig prominenter Autor und Philosoph, wohl auch, weil er ein ziemlicher Grenzgänger war. Er hat merkwürdige Sachen geschrieben, Versuche über den Henkel, kleine Aufsätze über abwegige Themen. Aber man kann sicherlich sein Buch Die Philosophie des Geldes als eines seiner Hauptwerke bezeichnen. Er hat einige Aufsätze vorausgeschickt zu dem Thema. Und ich habe in einem ganz anderen Zusammenhang auch versucht, Simmel in die Philosophiegeschichte so einzuordnen, dass seine Interpretation des Geldes auch innerhalb der Philosophiegeschichte da vielleicht einen richtigen Rahmen hat. Also diesen Autor möchte ich einfach der Fairness halber erwähnen, aber er wird eigentlich eine sehr untergeordnete oder hintergründige Rolle im Weiteren spielen. Es sind dann später noch einige Ethnologen zu nennen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, Michel Foucault, Marcel Mauss. Das sind auch einfach Personen, die sich dem Thema Geld nochmal unter ganz anderen Gesichtspunkten genähert haben. Insgesamt kann man sagen, es war offensichtlich in der frühen Zeit in der Philosophie nicht so ein grundlegendes Problem, das die Menschen bewegt hat, aber vielleicht lässt sich doch diagnostizieren, dass in der jüngsten Zeit und innerhalb der Philosophie sind es vielleicht die letzten 150 Jahre, dieses Thema einfach mehr diskutiert wird. Also ich denke, es war ein richtiges Indiz und das Indiz ist auch ein richtiges, also ich habe es auch richtig gelesen. Die Relevanz scheint ein bisschen zu wachsen und auch die Diskussion scheint ein bisschen zu wachsen. Und dennoch möchte ich mit Ihnen zusammen jetzt einfach mal gucken, was wir denn über das Geld überhaupt sagen können. Ich habe meine Überlegungen in vier Schritte eingeteilt. vielleicht ganz einfach deswegen, weil das Wort Geld aus 4 Buchstaben besteht. Wir sind eigentlich schon mittendrin in der Einleitung, denn wenn es um Geld als philosophischen Grundbegriff geht, habe ich über diese Fragestellung schon einiges erzählen können oder fragen können. Ich möchte dann in erster Linie 2 Aspekte des Geldes mit Ihnen anschauen, nämlich den Gesichtspunkt der Gleichheit und den Gesichtspunkt der Verschiedenheit. Um dann zum Abschluss zu fragen, haben wir jetzt daraus was gelernt? Haben wir daraus vielleicht erkennen können, ob Geld tatsächlich ein brauchbarer, wichtiger Grundbegriff der Philosophie ist und dieser Begriff noch weitere Fragen aufmacht? Die Frage also, führt das Nachdenken über Pecunia oder Dollar oder Rubel zu einer Antwort auf die Frage, ob Geld ein philosophischer Grundbegriff ist? Ich habe jetzt hier schon ein paar Begriffe einfach mal mit reingenommen, Pecunia, Dollar, Rubel. Es gibt mannigfache Übersetzungen der Vokabel des Wortes Geld, die, wenn man einfach mal diesen Übersetzungen nachgeht oder dem Zusammenhang nachgeht, schon ein bisschen den Horizont aufmachen, worum es bei dem Geld eigentlich geht, was für Eigenschaften Geld mitbringt. Pecunia kommt aus dem Lateinischen von pecus, das heißt einfach Vieh, also offensichtlich scheint Geld was mit Waren zu tun zu haben. Der Dollar kommt von dem Taler, also von dem alten deutschen Wort Taler, und dieses Wort Taler leitet sich anscheinend ab von Joachimsthal. Und in Joachimsthal gab es, dem Ort Joachimsthal gab es eine Hütte, eine Silberhütte, in der Münzen produziert wurden. Rubel, das fand ich bei meiner Suche ganz schön, kommt, also ganz gesichert ist es nicht, aber es wird vermutet, dass das Wort Rubel von Rubiti, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, kommt, und das heißt teilen, zerschneiden. Auch eine Eigenschaft, die uns vom Geld nicht unvertraut ist, denn das Geld, jeden Euro, den wir haben, können wir in 100 Cent einteilen. Also die Qualität der Teilbarkeit scheint auch was oder ist etwas, was uns im Zusammenhang mit Geld geläufig ist und bereits im Namen drin steckt. Die Moneten sind natürlich eine weitere etymologischer Hinweis. Es wird vermutet, dass es, wie es auch augenfällig ist, von Monere kommt, von ermahnen. Also wenn ich jemandem Geld gebe, dann erinnere ich auch an den Wert, der in diesem Geld steckt. Die Währung, wir haben ja bisher jetzt einfach nicht nur von deutschem Geld geredet, aber wir haben schon gesehen, es gibt unterschiedliche Währungen. Diese Währungen weisen auf was hin, was mit Dauerhaftigkeit zu tun hat. Und was ich sehr schön finde, die englische Übersetzung für Währung Currency hat mit Laufen und Rennen was zu tun, mit Currere, lateinisch. Und wenn man einfach weiß, wie Geld funktioniert in der Ökonomie oder wie unsere Ökonomie mit dem Geld funktioniert, dann weiß man auch, dass Geld viel mit Geschwindigkeit zu tun hat. Geld, das funktionierende Geld ist zum einen Münzen und Geldbeträge oder Geldscheine, die wir zählen können, also sozusagen die vorhandene Masse, mal Geschwindigkeit, mal der Umlaufgeschwindigkeit, die das Geld hat. Es scheint also eine ganze Menge Eigenschaften zu haben, und wichtig war mir, dass wir diese Eigenschaften jetzt einfach mal so ein bisschen den Strauß aufgemacht haben, weil ich eigentlich eine Geschichte des Geldes erzählen möchte, indem wir uns peu à peu von verschiedenen Eigenschaften des Geldes wieder verabschieden. Wo diese Geschichte oder dieser Abschied von den Eigenschaften enden wird, kann man hier vielleicht ganz gut sehen. Es geht um Gleichheit von Werten. Ich möchte was tauschen mit dem Geld, und damit ich tauschen kann, der Abschied von den Eigenschaften ist sozusagen mit dem Ziel der Fungibilität, der Tauschbarkeit in die Gänge gekommen. Und die Eigenschaften, die ich brauche für das Geld, damit ganz Ungleiches gleich wird, zwar alles Tier, aber es ist doch ziemlich ungleich, glaube ich, muss das Geld verschiedene Eigenschaften haben. Es muss tauschbar sein, es muss teilbar sein, es muss messbar sein, es muss haltbar sein, es muss wertvoll sein. Wenn wir vielleicht bei dem Wertvollen anfangen, ganz am Anfang, hätte ich einen Überbegriff noch mit einführen sollen, nämlich den Begriff des Naturalgeldes. Aber ich denke, Sie haben es an den Enten und an der Kuh schon gesehen und hier sieht man es noch deutlicher. Die ersten Formen des Geldes, die frühen Formen des Geldes waren Naturalien. Und das Problem der Gleichheit, das Ziel der Gleichheit, kommt daher, dass Naturalien sehr schlecht tauschbar sind. Also es sehr schwierig ist, wenn ich nur eine Kuh habe und aber nur 5 Gänse und keine ganze Gänseherde möchte, dass ich das Problem habe, wie kann ich jetzt hier tauschen mit meinem Nachbarn, der keine halbe Kuh hergeben kann. Diese Bedürfnisse beim Tausch wurden in unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kulturen auf ganz unterschiedliche Weisen beantwortet und diese Geschichte ist sehr reich, wie diese Eigenschaften der Werthaltigkeit einerseits, aber auf der anderen Seite dann doch eine bessere Möglichkeit zu tauschen, dem Geld sozusagen, ja, Geldformen entwickelt wurden, um diese Eigenschaften dann auch ermöglichen zu können. Es war lange Zeit sehr wichtig, dass die Naturalgelder noch werthaltig waren. Hier bei diesem Beispiel des Teegeldes und der Teeziegel, es war wichtig, also ist offensichtlich, dass dieses Geld, dieses Naturalgeld auch nur in Gegenden, in denen Tee überhaupt wertvoll ist, kursieren konnte. In Gegenden, in denen die Menschen mit Tee nichts anfangen wissen, wäre Teegeld auch wertlos gewesen. Eine Steigerung des Wertes hat sicherlich noch durch eine reiche Ornamentierung und viele Verzierungen gehabt. Es war haltbar, es war also sowohl physisch haltbar als auch werthaltig in bestimmten Kulturkreisen. Eine Form von Naturalgeld oder von Geld. Und die kleine Form macht es auch transportabel. Es ist ganz gut möglich, auch sozusagen 3 solche Teeziegel für ein größeres Gut einzutauschen, das eben dem Wert von 3 Teeziegeln oder mehr Teeziegeln entspricht. Ein paar andere Formen, einige wenige andere Formen von Naturalgeld, von denen Sie teilweise sicherlich auch schon gehört haben, möchte ich Ihnen noch weiter vorstellen, um einfach auch noch andere Eigenschaften, andere Qualitäten, die diese Geldformen hatten, mit zu illustrieren. Das eine ist eine Kaurimuschel. Kaurimuscheln wurden meistens aufgereiht an langen Ketten als Geld in Umlauf gebracht. Und ganz interessant ist, dass für, wenn ich beispielsweise einen wertvollen Fisch mit einer Kaurimuschel bezahlen möchte, dass die Länge der Geldkette, der Muschelkette, ein Maß war. Also dass die Eigenschaft Länge noch eine Qualität war, die auch über Werthaltigkeit Aussage gemacht hat. Genauso bei dem Eisengeld, ich hoffe, man kann es erkennen, es ist ein bisschen dünn. Dieses Eisengeld war in Westafrika noch im 20. Jahrhundert in einigen Kulturen, in einigen Ländern im Umlauf und hat Geltung gehabt. Dieses Eisengeld ist dünn, aber lang und es dient auch sozusagen als Messlatte in einem ganz konkreten, physischen, substanzhaltigen Sinn. Es konnten Dinge, die mit diesem Geld getauscht werden mussten oder getauscht werden sollten, abgemessen werden. Was ganz spannend ist, wenn man unterschiedlich, also den Tausch mit Naturalgeld ein bisschen studiert, fallen solche Eigenschaften wie wertvolle Qualitäten, also wie dieses Teegeld, darunter unter diese Kategorie fällt natürlich Schmuck, Gold, Perlen, Haltbarkeit, was hier auch gegeben ist, Naturalgeld, also die Länge der Ketten oder des Eisengeldes, aber auch andere Qualitäten, die dieses Naturalgeld hatte, spielten teilweise beim Tausch eine Rolle. Ganz überraschende Qualitäten, wenn man an Naturalgeld in Form von Tieren denkt, also mit einer Kuh zu bezahlen oder mit einem Pferd zu bezahlen. Es gibt Kulturen oder gab Kulturen, in denen beispielsweise ein Arzt, der eine Frau geheilt wurde, der eine Frau geheilt hat, mit einer Kuh bezahlt werden konnte. Wenn dieser Arzt aber einen Mann geheilt hat, konnte nicht mit einer Kuh bezahlt werden, sondern musste mit einem männlichen Tier gezahlt werden. Also wie beim Tausch die Qualitäten des Geldes noch eine Rolle spielen. Was natürlich Geld noch sehr umständlich sein lässt. Ich habe vorhin gesagt, es geht um den Abschied von den Eigenschaften, von den Qualitäten. Und man merkt, wenn sogar das Geschlecht des einzutauschenden Gutes, also die gesunde Frau oder der gesunde Mann, für die Geldform eine Rolle spielt, dann merkt man, dass wirklich Tausch in unterschiedlichen, für ganz unterschiedliche Güter schlicht sehr unpraktisch ist. Also diese gewünschte Eigenschaft des Geldes, Tauschbarkeit, Fungibilität, Teilbarkeit, da sicherlich noch sehr weit weg ist. Es gab eine Menge Vor- und Rückschritte auf dem langen Weg der Abstraktion, viele unterschiedliche Formen von Geld, von denen ich Ihnen jetzt hier nur ein paar ganz kleine Beispiele genannt habe. Was ich aber gerade, weil wir heute ja Geld sehr oft gar nicht mehr in physischer Form haben, sondern ich habe hier ein paar Kreditkarten abgebildet, möchte ich Ihnen doch auch um diese Vor- und Rückschritte bei der Entwicklung des Geldes, so wie wir es heute kennen, also ein eigenschaftsloses Geld, möchte ich Ihnen doch den Rückschritt, den viele Naturalgeldformen gemacht haben, ganz kurz illustrieren mit einer Geldform, die es im alten Ägypten gab. Dort gab es Geld als Gerste, also Gerste.
Sklaven oder leibeigene Arbeiter, die ja auch in irgendeiner Form bezahlen. Zwangerziehung ist das Sklavenbeispiel ein schlechtes Beispiel, eher Knechte auf dem Hof oder Mägde, die kein Geld bekommen haben, sondern die dort leben durften. Die wurden auf eine gewisse Weise in Naturalien bezahlt, aber diese Art von Bezahlung hat sie natürlich gleichzeitig sehr gebunden, nämlich auf dem Hof zu leben, dort zu wohnen, wo ihnen Wohnung gegeben wurde und nicht frei ihre Lebensumstände zu leben. Ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, irgendwann mal gedacht, ich habe keinen Abschluss bekommen, weil meine Eltern zu wohlhabend waren, um Abschluss beantragen zu dürfen. Es wäre mir leichter gefallen, Abschluss zu bekommen, als Geld von meinem Vater zu bekommen, was ich abgesehen davon auch nicht angenommen habe, weil ich das den Eindruck hatte, ich gehe damit eine gewisse Verpflichtung ein. Es ist diese persönliche Bindung, die Geld haben kann, wenn sozusagen ein ganz konkreter Tausch mit diesem Geld verbunden ist. Diese Konkretheit des Tausches, die nicht abstrakt ist, die wir Geld heute verstehen, da steckt ein bisschen was drin, wenn jemand, der auf dem Hof mitlebt, auf einem Bauernhof mitlebt, seinen Tausch, seine Bezahlung in Form von Naturalien bekommt und nicht in Form eines anonymen Geldes. Anonymität hat ja was damit zu tun, mit einer Eigenschaftslosigkeit oder Abstraktheit bezüglich des Verfassers, also dessen, der zahlt. Das ist ohne einen Schuldschein für eine bestimmte Schuld, wenn es nicht anonym ist. Ein dritter Aspekt, der weniger Abstraktheit betrifft, als die Gültigkeit, den Geltungsbereich des Geldes, ist der soziale Aspekt. Die Entwicklung des Geldes hat viele Stufen mitgemacht, um sozusagen eigenschaftslos, bindungslos passieren zu können, aber was da natürlich mit dazu gehört, ist, dass es überhaupt einen Geltungsbereich gibt, in dem dieses Geld auch Stadtwalter für Geld wert sein kann, indem dieses Geld eine Gültigkeit hat. Das heißt, die fungible Substanz ist das eine, also Geld als Substanz ist das eine, aber um als Zahlungsmittel auch überhaupt fungieren zu können, muss neben der stofflichen Form auch die soziale Funktion gesichert sein. Man merkt diese Entwicklung der sozialen Funktion beim Geld, Abnahme der sozialen Funktion beim Geld in der Abnahme des Substanzwertes. Münzen waren früher aus reinem Gold oder reinem Silber, also in der Zeit, als es tatsächlich schon Metallgeld gab. Und was wichtig war auf der Münze, war der Prägestempel, derjenige, der die Rechte oder für die Rechte eingestanden ist in den Geltungsbereich der Münzen, meistens das Porträt eines Fürsten oder Herrschers, in dessen Geltungsbereich dieses Geld Wert hatte. Und je gesicherter der Geltungsbereich, der soziale Bereich dieses Geldes war, umso mehr wertlosere Metalle konnten in die Münzen eingemischt werden. Also das Metall musste nicht mehr 100% aus reiner werthaltigen Substanz sein. Am augenfälligsten wird diese Entwicklung, dass die soziale Funktion so weit gehen kann, dass sie die Substanz ablösen kann. Sicherlich bei der Entwicklung des Papiergeldes, bis hin natürlich zu dem Geld auf den Kreditkarten, das wir vorhin gesehen haben, wo gar keine Substanz mehr nötig ist oder notwendig ist, um die Werthaltigkeit in irgendeiner Form zu dokumentieren. Ein bisschen Substanz ist manchmal noch im Geld, auch wenn sozusagen der Geltungsbereich zugrunde gerichtet ist oder zusammengebrochen ist. Ich meine, dieses Ich habe nach einigen Bildern gesucht von dem Inflationsgeld, das viele von Ihnen sicherlich von Großeltern oder Urgroßeltern noch haben. Das ist ein Bild aus einer Weimarer Ausstellung über die Weimarer Zeit, in der Inflationsgeld zum Heißen verwendet wird. Also eigentlich ein Bild für die Situation, in der diese soziale Sicherheit, die das Geld braucht, um seinen Wert ausüben zu können, nicht mehr hat. Wie wichtig soziale Formen für die Geltung und für die Werthaltigkeit des Geldes sind, hat man auch in den vielen Diskussionen um die Einführung des Euro gemerkt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen damals die Geschichte verfolgt hat oder vielleicht das eine oder andere auch, wird ja auch heute noch diskutiert, was das Zusammenwachsen der europäischen Länder in dieser Währungseinheit bedeutet. Und neben den klassischen ökonomischen Kriterien, wie die Inflationsrate darf maximal so und so hoch sein oder die Staatsverschuldung darf nur so und so viel Prozent betragen, gibt es auch soziale und politische Kriterien. Diese Kriterien wurden in verschiedenen Konferenzen formuliert und zusammengetragen. Und ich möchte zur Illustration ganz kurz einige Kriterien, die unter dem Namen Kopenhagener Kriterien gesammelt sind. Das war eine Konferenz 1993, wo man sich über bestimmte soziale Aufgaben dieses Währungsraumes für den Euro geeinigt hat. Es zählt unter anderem erstens eine institutionelle Stabilität als Garantie für die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz der Minderheiten. Es sind also nun wirklich keine offensichtlich ökonomischen Kriterien, die hier für die Wahrung des Geltungsbereiches des Geldes formuliert wurden. Zweitens eine funktionsfähige Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit, den Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union anzuhalten. Und drittens die Fähigkeit, die aus einer Mitgliedschaft erwachsenen Verpflichtungen zu übernehmen und sich auf die Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion zu eigen machen zu können. Also es geht auch um die Ziele der politischen Union. Die Geschichte des Euro fing eigentlich ja auch an als eine Geschichte, die versucht hat, zwischen den damals noch starken Blöcken Ostblock, Westblock eine eigene politische Macht sozusagen entgegenzusetzen, als dritte Macht, als eigene ausgleichende Macht, die nicht immer nur abhängig ist von einer dieser beiden Großen. Und man hat das Geld im Grunde genommen als Aufhänger für diese Identitätssuche genommen. Ich hoffe, dass in diesem Ritt durch die Geschichte des Geldes, durch die Geschichte einer Entwicklung, einer Abstraktion weg vom Naturalgeld, das schwer zu tauschen ist, das hinderlich ist, das vielleicht vergänglich ist, das schwer teilbar ist, das nicht überall gültig ist oder das nur vielleicht kleine Gültigkeitsbereiche hat, hin zum abstrakten Geld, mit dem wir heute umgehen, Ihnen ein bisschen klar gemacht hat oder für Sie ein bisschen illustriert hat, wie sehr Geld eigentlich ein Kondensat für ganz Verschiedenes ist, für eine große Verschiedenheit, für Eigenschaften, die wir mit Wert und mit dem, was wir tauschen, verbinden, die in diesem Geld aber sozusagen nivelliert sind. Wir können, wenn Sie sich an das System mit den Gänsen und der Kuh erinnern, ganz Ungleiches tauschen. Deswegen war sozusagen die Überschrift über diesen zweiten Teil das Geld unter dem Aspekt der Gleichheit. Es ging darum, ein Tausch ist nur dann ein Tausch, wenn beide Elemente, die getauscht werden, gleich wert, gleich wert sind. Und trotzdem ist die Frage, warum kommt ein Tausch eigentlich überhaupt zustande? Wenn die Gänseschar genauso viel wert ist wie die wenn 1 Euro genauso viel wert ist wie 1,33 Dollar? Wozu wird denn eigentlich getauscht? Wir haben hier so viel Gleichheit, Einschlagslosigkeit und Abstraktheit erreicht, dass die Frage auftaucht, was bringt eigentlich überhaupt den Anstoß für den Tausch? Und da kommt ein ganz anderer Aspekt des Tauschgeschehens ins Bild, nämlich die Verschiedenheit. Wir tauschen deswegen, weil du etwas hast, was ich lieber will, als das, was ich habe. Das, was ich eintauschen möchte, ist mir mehr wert als das, was ich habe. Und komischerweise kann ich es dann am besten tauschen, wenn beides gleich viel wert ist.
Ah, es ist doch ausgefallen. Gut, okay. Das können wir auch machen. Also es kann... Okay, also ich denke, ich bin jetzt auf allen Kanälen hörbar und laut genug. Sie verstehen mich hinten, auch wenn ich hier stehe. Ja? Okay, wunderbar. Ich habe für den, eigentlich sozusagen für das wirklich Durchgehen durch den dritten Teil meiner Überlegungen Geld unter dem Gesichtspunkt der Verschiedenheit ein Bild, eine Illustration gewählt, die ich lange hin und her geschoben habe. Wo gehört es jetzt eigentlich hin? Unter die Gleichheit, unter die Verschiedenheit oder sogar unter das letzte Kapitel, was auch bald kommt. Und habe mich dann entschlossen, es hier unter dem Gesichtspunkt der Verschiedenheit als Einleitung und Übergang zu Geld unter dem Gesichtspunkt der Gleichheit zu verwenden. Es ist eine Fotografie von Andreas Gursky, die ich sehr mag. Was Sie dort sehen, ist ein Börsenplatz. Können Sie das erkennen? Da gibt es viele Monitore, sehr viele Menschen. Und was man gleichzeitig auch erkennen kann, ist eigentlich fast schon eine eigene Form, ein eigenes Muster. Für mich ist dieses Bild ein bisschen eine Metapher auch für die Abstraktionsleistung, die das Geld zustande gebracht hat. Zum einen wirklich der Weg zur Eigenschaftslosigkeit, zur Abstraktion, bei seiner Entwicklung und gleichzeitig ist natürlich, um diese Abstraktion auch umsetzen zu können, um sie in der Welt leben zu können, war es natürlich auch sehr wichtig, dass die Menschen auch ein Abstraktionsvermögen entwickeln. Ich muss diese Abstraktion ja verstehen können. Ich muss es verstehen können, wenn mir jemand ein Stück Papier gibt, dass ich mir dafür was kaufen kann. Das ist ja eine Leistung, die auch die menschliche Wahrnehmung und das menschliche Denken im Laufe der sicherlich Jahrhunderte und Jahrtausende vollbracht hat. Jeder weiß heute, was 50 Euro sind. Aber gleichzeitig will jeder auch was anderes für die 50 Euro. Es ist Gleichheit drin und es ist Verschiedenheit drin. Und ich fand es ganz schön, dass eben diese Gleichheit sicherlich am Börsenplatz sehr gut illustriert wird. Und man aber auch schon sieht, diese Gleichheit bringt auch ihre eigenen Formen. Die Frage ist nun, ob die Geschichte des Geldes, die eine Geschichte der Befreiung von vielen Eigenschaften ist, von Verderblichkeit und Ungültigkeit und Unteilbarkeit, eine Geschichte ist, die es ja, zu einem neutralen Instrument der globalen Wirtschaft machen. Also das, wie wir heute Geld kennen. Und an diesem Satz, an dieser Frage ist eines wichtig, nämlich die Frage, ist es wirklich ein neutrales Instrument? Ist es jetzt bereinigt von all den Eigenschaften, die wir vorhin angeschaut haben, die das Geld hatte in seiner Geschichte? Ist es tatsächlich so, dass dieses Geld heute eigenschaftslos ist? Das ist die Frage, die auch die Frage nach dem Unterschied oder nach der Verschiedenheit stellt. Ganz kurz eine Überlegung oder eine Erinnerung eigentlich eher. Ich weiß nicht, der eine oder andere von Ihnen kennt vielleicht noch das Märchen von Hans im Glück. Der Hans hat viele Jahre als Knecht bei einem Lehrherrn oder bei einem Herrn gedient. Und nach 7 Jahren sprach er, dass er heim möchte zu seiner Mutter, und dieser, sein Herr bezahlt ihn mit einem großen, schweren Klumpen Gold. Auf dem Weg nach Hause gibt es mehrere Stationen, in denen Hans zuerst dieses Gold gegen ein Pferd, dann gegen eine Kuh, dann gegen eine Gans, dann gegen einen Stein eintauscht und ihm am Schluss dieser Stein dann auch noch in den Brunnen fällt. Und mit jedem Tausch ist Hans völlig glücklich. Hans hat jedes Mal etwas getauscht, was ihm mehr wert war, als was er vorher hatte. Er kam zu Hause an und war so glücklich wie ich, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Er hatte am Anfang seiner Reise einen großen Goldklumpen, Lohn für 7 Jahre Arbeit, hat jetzt nichts und ist jetzt glücklich. Es ist ein Märchen, und es heißt auch, so glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter der Sonne, eben weil es ein Märchen ist. Es gibt keinen, der so ist. Ich habe diese kurze Geschichte nur deswegen mit aufgenommen, um ein bisschen den Horizont zum einen aufzumachen, dass man auch ganz absurde Tausche machen kann und es trotzdem wichtig finden kann, dass man unterschiedliche Dinge einfach unterschiedlich bewertet und mit verschiedenem Wert belegt. Aber es sollte auch die Frage aufstellen, ist es immer wirklich nur eine subjektive, unterschiedliche Wertschätzung und damit eigentlich was relativ Triviales. Der eine findet es wichtiger, ein großes Auto zu haben, und der andere findet es wichtiger, viele Reisen zu machen. Das sind Antworten und Aussagen und Unterschiede, die die Ökonomie eigentlich auch problemlos unterbringen kann in ihrem wissenschaftlichen Instrumentarium. Sie macht Präferenzordnungen daraus und kann im Grunde genommen auf der Basis des neutralen Geldes unterschiedliche Bewertungen sehr wohl mit einarbeiten in ihr Denken. Die Frage ist aber, ob es tatsächlich nur darum geht, dass wir Menschen eben individuell verschiedene Vorlieben haben, oder ob auch in dem Geld oder in der Frage vielleicht doch nicht Geld oder andere Denkmöglichkeiten noch andere Unterschiede stecken. Und um das zu illustrieren, möchte ich Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen, die kein Märchen ist. Sie kennen die Dame auf diesem Foto, denke ich, Hillary Clinton. Die Geschichte, die ich erzählen möchte, kommt aus einem Buch, das ist ein Sammelband. Und der Sammelband heißt Arme Hillary, beziehungsweise ist auch benannt nach einer der Geschichten. Es ist ein Band, der geschrieben wurde von einer Entwicklungshelferin, die viele Jahre in mehreren afrikanischen Ländern gelebt und gearbeitet hat und eine wahre Geschichte aufgeschrieben hat. Hillary Clinton war damals noch als Präsidentengattin zu Besuch in einem afrikanischen Land. Und zwar in einem Land, in einem Stamm, in dem ein Entwicklungshilfeprojekt Frauen fördern wollte, damit die sich mehr ökonomisch betätigen. Frauen werden dort oft als die Geschickteren angesehen, die sowieso die Herrschaft im Haus haben und die Dinge hüten und verwalten müssen. Und dieses Projekt hat versucht, den Frauen Tauschhandel beizubringen, Umgang mit Geld, um sozusagen diese Lebensform dort einfach die Ökonomisierung zu helfen, den Anschluss zu kriegen an unsere Welt. Und es gab dann dort mehrere Vorträge und kleine Schulungen, und ebenso als großes Highlight kam dann auch Hillary Clinton zu Besuch, und sie hatte sicherlich gedacht, dass sie jetzt die Geberin ist, die Reiche, die zu den Armen kommt. Und es gab ein Gespräch zwischen ihr und diesen Frauen, das einen sehr merkwürdigen Verlauf genommen hat. Es wurde viel erzählt von Eigenständigkeit und Selbstständigkeit, und die Frauen haben Hillary gefragt, ob sie arbeitet und was sie arbeitet, und sie musste dann antworten, dass sie im Moment eben nicht so viel arbeiten kann. Sie hat einen Beruf gelernt und sie kann in diesem Beruf aber nicht arbeiten, weil ihr Mann jetzt Präsident ist und sie dann viel mit ihm reisen muss und sie nicht selbstständig sein kann. Mhm. Das war also schon mal eine Eigenschaft dieser reichen Frau, wo man doch Selbstständigkeit gepredigt hat. Dann die zweite Frage, was in diesen Kulturen sicherlich auch eine wichtige Eigenschaft der Lebensform ist, viele Kinder zu haben. Und auf die Frage, wie viele Kinder Hillary hat, und hat sie geantwortet, eine Tochter, auch wieder Lebensumstände und schwierig und kann man nicht so viele Kinder großziehen. Sie wurde immer bedauernswürdiger als Figur für diese Frauen, die aus einem ganz anderen Tausch und Wirtschaftsform kamen. Und als dann auch die letzte Frage, ob denn Hillary eine Kuh hat, sie antworten musste, nein, eine Kuh hat sie auch nicht, hat sie sich als die aus dem Geberland kam und mit großzügigen Geschenken und großzügig gemeinten Gaben jetzt diese Frauen besucht hat, war sie nach dem Gespräch, die arme Hillary, sie hat nicht mal eine Kuh. Die Frage ist nun, also zunächst mal hoffe ich, dass eines durch diese beiden Geschichten und mehr ist mir da im Moment, glaube ich, jetzt einfach auch nicht möglich. Ich wollte noch mal kurz zusammenfassen, in dem zweiten Kapitel, das Geld unter dem Gesichtspunkt der Gleichheit, habe ich versucht, Ihnen eine Entwicklung zu beschreiben, die vor allen Dingen den Aspekt der Gleichwertigkeit in den Vordergrund stellt, der wichtig ist oder die wichtigste und die eigentliche Eigenschaft des Geldes, so wie wir es heute kennen. In dem zweiten kurzen Durchflug, kann man fast sagen, über Geld unter dem Gesichtspunkt der Verschiedenheit, diese kleinen Exkurse oder Geschichten hatten in erster Linie die Aufgabe, Ihnen ein bisschen was zu zeigen über ganz unterschiedliche Interpretationen, nicht nur Wünsche und Präferenzen, sondern auch Lebensentwürfe, die letztlich auch im Geld enthalten sein können. Wie Geld, also damit ich überhaupt auf die Idee komme, zu tauschen, ich will etwas, ich will dieses, was der andere hat, weil es mir mehr wert ist. Das Geld ist eine Möglichkeit, diesen Mehrwert zu messen. Die Frage ist, und das bezieht sich ein bisschen auf dieses Bild von Gursky mit der Börse, ob diese ganze Geldentwicklung nicht dazu geführt hat, dass das Geld zu unserem einzigen Maßstab geworden ist. Und diese Frage ist tatsächlich eine Frage, die uns dazu führen sollte, ob Geld eigentlich der einzige Maßstab sein kann, ob ein Mittel, das uns zum praktischen Gebrauch geworden ist, keiner hat Geld erfunden, es ist geworden, es hat sich entwickelt, ob dieses Mittel ein Mittel geworden ist, das inzwischen seine Zwecke selbst setzt. Und wir kennen das sicherlich aus vielen ökonomischen und auch politischen Diskussionen, die wir vielleicht nachher die ökonomischen Implikationen noch die eine oder andere diskutieren können. Und dass im Grunde genommen der Aspekt der Verschiedenheit, dieses Kondensat von ganz unterschiedlichen Interpretationen von Lebenszwecken und Entwürfen im Geld enthalten ist, aber nicht immer gesehen wird. Die Frage war als letzte Frage gedacht, welchen Unterschied der Unterschied macht, der Unterschied zwischen Gleichheit und Verschiedenheit, ein Unterschied, der aber im Geld nivelliert wird, weil Geld wird als Gleiches gesehen, aber da ich tausche, repräsentiert er gleichzeitig Verschiedenheit. Das, was ich kaufe, ist mir mehr wert als meine 50 Dollar, die ich in der Tasche habe. Und die Frage ist, ob uns dieser Unterschied oder diese Unterscheidung, die ich versucht habe zu illustrieren, eines erkennbar macht, dass das Geld nämlich vom praktischen Instrument, ein Messinstrument und einem Mittel, das ich für eigene Zwecke nutzen kann, zum Maßstab geworden ist. Ob dieses Mittel zu etwas geworden ist, was seine Zwecke selbst setzt. Zu einem Medium, das seinen eigenen Geltungsraum schafft, ein Medium sozusagen, das seinen eigenen Kommunikationsraum generiert und sich selbst zum Zweck wird. Ich denke, wenn man solche Fragen an das Geld und mit dem Thema Geld stellen kann, die Frage von Zweck und Mitteln und die Frage nach Zwecken überhaupt, das sind sicherlich hochphilosophische Fragen. Und damit bin ich in einem Punkt ziemlich am Ende, denn ich denke, die Eingangsfrage, ob Geld ein philosophischer Grundbegriff ist, die würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Welche Interpretationen außerdem mit dem Geld noch möglich sind, möchte ich einen großen Fachmann ganz zum Schluss noch fragen, den Sie alle kennen. Leute, die Geld ausgeben, verstehen nichts von den wahren Freuden eines Kapitalisten. Ob das jetzt nur wirklich das alles umfassende Interpretation ist. Er fühlt sich auf jeden Fall sehr wohl. Er kann drin baden. Ich weiß nicht, ob wir es können. Und vielleicht ist er wirklich ein Spezialist der ganz eigenen Form. Ich möchte auf jeden Fall mit meinen Ausführungen jetzt einen Punkt machen und bin gespannt auf Ihre Fragen.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Differenzierung beim Unterschied. Ich habe aufgeatmet, als Sie gesagt haben, es ist ein philosophischer Grundbegriff. Ja, welche Fragen haben Sie zum Geld und an Frau Steinhilber? Also wenn Sie das nicht gesagt hätten, hätte ich mir es einfach gemacht und gesagt, ein philosophischer Grundbegriff ist der, der in dieser Reihe auftaucht.
Ist die Frage, ist es ein Indiz oder ein Kriterium? Man kann es dazu machen.
Ich hätte noch eine zweite Variante und könnte sagen, ein philosophischer Grundbegriff ist der, den man versucht, auf den Grund zu gehen. Aber gut, versuchen wir mal zu ergründen, was es mit dem Geld auf sich hat.
Also es ist auch die Frage, ob es einfach Verständnisfragen gibt. Ursprünglich hatte ich mal einen richtig ausformulierten Text, den ich aber nicht verwendet habe, weil ich gemerkt habe, ich kann schlecht vom Blatt ablesen. Und mir ist zwischendurch im Hinterkopf immer mal aufgefallen, da hätte ich jetzt noch eine Überschrift dazu sagen können oder sollen vielleicht. Also einfach auch die Frage, ob es Verständnisfragen gibt, ob Ihnen klar geworden ist, was ich mit diesen beiden unterschiedlichen Aspekten versucht habe zu beschreiben. Vielleicht ist es auch trivial und es ist alles klar.
Ja, bitte.
Ja? Was meinst du, so gibt es erst seit ungefähr 150 Jahren Überlegungen über das Geld?
Ich bin zum einen ein bisschen von der Literatur ausgegangen, also dieses, was ich da als Indiz bezeichnet habe, dass es da ein bisschen mehr zu diesem Thema gibt. Also ich habe zum Beispiel, das habe ich auch vergessen zu sagen, dass dieser Georg Simmel, den ich erwähnt habe, die Philosophie des Geldes genau 1900 veröffentlicht hat und einige Aufsätze dazu vorher. Auch diese Wertdiskussionen im 19. Jahrhundert liegen etwa 150 Jahre zurück. Ich denke aber, unter dem Gesichtspunkt, den ich versucht habe, mit dem Wort Grundbegriff zu illustrieren, nämlich, dass es tatsächlich auch ein Problem geworden ist, dass es eine Aufgabe geworden ist, besser zu klären, was Geld ist, dass das so vielleicht um die Zeit rund seit 100, 150 Jahren angefangen hat. Und das hat sicherlich mit dem wachsenden Geltungsbereich des Geldes zu tun, zunehmendem Handel, zunehmender Internationalisierung, zunehmendem Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Kulturen und damit natürlich einer wachsenden Nivellierung von Unterschieden. Also eher so als Phänomen der Wirklichkeit festgemacht. Ja?
Ja, was sagen Sie zu dem Ansatz heutzutage oder auch früher, dass man sagt, Zeit ist Geld und Geld ist Macht, und Zeit, Geld und Macht eine Reihe ist.
Nein, nicht ausdrücklich. Das ist richtig. Was ich sozusagen ableite aus dem, was ich gesagt habe und was ich denke und was ich bisher herausgefunden habe über Geld, ganz klar ist, Geld macht. Also ich meine, da brauchen wir, glaube ich, nicht Philosophie zu studieren, um zu wissen, dass Geld Einflussmöglichkeiten und Handlungsspielräume ermöglichen kann. Was ich aber wichtiger finde in dem, oder noch viel spannender und wichtiger in dem Zusammenhang finde mit Macht und Geld, ist, dass sehr oft in vielen Diskussionen Geld als Entschuldigung, nicht als Entschuldigung, aber als Argument vorgeschoben wird, dass man bestimmte Dinge vielleicht so nicht entscheiden würde oder bestimmte Entscheidungen anders treffen würde, aber die Sachzwänge oder die ökonomischen Zwänge irgendjemanden zu irgendetwas zwingen. Und ich denke, dieses Vorschieben des Geldes und der Ökonomie, die immer mit einem ganz neutralen Begriff von Geld arbeitet, ich glaube, dass das nicht funktioniert. Also ich denke, das, was das Geld in der Ökonomie macht, ist wirklich ein wunderbares Instrument, das sehr viel ermöglicht. Es ist aber nicht dazu da und kann es auch nicht selbst Zwecke zu setzen und Ziele zu setzen. Diese Aufgabe nimmt es uns nicht ab und deswegen kann ich auch nicht sagen, weil das Geld es verlangt oder weil die Ökonomie es verlangt, kann ich mich nur so und so entscheiden. Ich denke, es bin immer noch ich oder jeder Einzelne von uns, der in Entscheidungszusammenhängen steht und Entscheidungsmacht hat, der selbst entscheidet und der auch selbst die Ziele und Zwecke seines Handelns entscheidet. Und das gilt sowohl für Individuen als auch für Nationen. Ja?
Die philosophische Frage für mich wäre jetzt hier weniger das Geld, sondern die sozialen Räume, die wir darum schaffen. Das heißt, wir verschieben ja Wertesysteme. So war das früher eben nicht in Kuba, wo wir werden, wert war. Heutzutage kann man, wenn man sie mit einem bestimmten Corporate Identity Label, kann man sie fürs Hundertfache verkaufen.
Ja.
Das wäre die Frage, dass Sie das hinterfragen, dass es da irgendwo einen Verfallsprozess gibt, denke ich, im Ethischen, in dem wir diese Werte, diese traditionellen Werte irgendwo verschieben, weil für jeden Jahr dann wieder die Werte was Unterschiedliches bedeuten. Deswegen sind sie eigentlich nur vorgelaufen, dass der Wert dieser eine dieser ist. Und das ist so ein bisschen das Problem, also ich auch viele Menschen betroffen oder auch selbst in meiner Weltbiografie habe ich mal überlegt, wie ich dazu stehe. Und ich hatte bisher zu manchen Zeiten ein recht negatives Verhältnis zum Geld. Dabei ist es nicht das Geld an sich. Das Geld ist ja eigentlich eine recht clevere, funktionale Sache,
wie du
gerade beschrieben wurde, nur eben das Wertsystem.
Also was schon mal ganz wichtig ist, ist, dass da offensichtlich bei aller Abstraktheit und Nivellierung von oder bei allem Verabschieden von allen möglichen Eigenschaften ja doch mit dem Geld, auch was Sie beschrieben haben, mit Moden oder solchen Dingen, auch das Geld selbst, das ist das, was ich gemeint habe, das Geld wird selbst zum Maßstab. Es ist ein Mittel, das sich selbst seine Zwecke setzt. Ich glaube, diese Entwicklung erstmal so sehen zu können, ist schon mal eine gewisse Leistung, das auch so wahrzunehmen, zum einen. Und das eine ist die Geschichte des Geldes als eine Entwicklung, als eine wirklich gewordene Möglichkeit zu sehen. Also Geld ist nichts, was vom Himmel gefallen ist, es ist geworden. Es hätte auch anders werden können. Schon allein diese Beobachtung macht vielleicht den Blick ein bisschen auf, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Also nicht das Geld sozusagen als ultimativ, dieses Mittel muss immer Maßstab und muss immer einziger Maßstab sein zu nehmen. Was diese Einsicht für Konsequenzen haben wird, das ist, glaube ich, viel, viel weiteres Nachdenken. Ich bin kein großer Freund von früher war es schöner, überhaupt nicht. Ich denke, es ist wichtig oder es ist hilfreich, manchmal Entwicklungen ein bisschen genauer anzugucken, um zu gucken, wo kommt was her oder auch was steckt da drin. Also das Geld ist auf eine gewisse Weise auch ein Kondensat von Möglichkeiten. Und ich könnte jetzt noch mal ein bisschen mit einer Metapher versuchen zu antworten. Die Ökonomie prägt und versucht viel Wirklichkeitssinn und Steuerung von realen Märkten und Konjunkturen. Was mir wichtig ist, das Geld hat sicherlich eine Wirklichkeit, aber dadurch, dass es eine gewordene Geschichte ist, eine mögliche Geschichte ist, es gibt auch nicht nur einen Wirklichkeitssinn, sondern einen Möglichkeitssinn. Und wenn wir anfangen, es als eine von mehreren Möglichkeiten zu sehen, wird auch überhaupt erst die Tür aufgemacht, mögliche andere Maßstäbe zu entdecken. Für uns selbst ist es, glaube ich, die einfachste Übung. Diese Freiheit hat jeder von uns. Sehr viel schwieriger ist es natürlich für Kulturen, sprich für Nationen, die ihr eigenes Geld und ihr Geldsystem, ihr Wertsystem installieren und am Leben halten wollen, wie sich sowas entwickeln kann. Also es gibt sicherlich auf der einen Seite so diese Gegenbewegungen zur Globalisierung, dieses Globalize und Localize, dass sich da bestimmte andere Wertmaßstäbe etablieren und äußern. Aber ich glaube, das ist nur eine von vielleicht vielen Möglichkeiten. Für mich persönlich in meinem Verstehen von Geld war es schon mal sehr wichtig, vor einiger Zeit überhaupt Argumente zu finden, weshalb das Geld nicht neutral ist. Die Ökonomie und auch viel die Politik tut immer so, als wäre Geld völlig neutral. Es gibt auch den Begriff des Geldschleiers, der sozusagen über den realen Gütern oben drüber schwebt. Mit diesem Begriff beschreibt die Ökonomie, wir rechnen da oben ja nur mit Zahlen und Einheiten, Geldeinheiten, und da unten ist die reale Welt. Aber dass die Tatsache, dass in diesen Geldeinheiten und in diesem abstrakten Medium gerechnet und gedacht wird, auch Auswirkungen auf meine Wertung von diesen realen Geschichten, von diesen realen Gütern hat. Das ist ein großer Streit. Also ich meine, ich stehe hier vorne und verbreite meine Meinung. Da kann man sicherlich, es wird auch möglicherweise, es gibt ein paar kleine Ecken in der Ökonomie, die etwas ab von der Mainstream-Wissenschaft arbeiten, die da eine andere Haltung haben oder auch andere Dinge sehen. Aber also für mich selbst war einfach schon mal zu sagen, Geld ist nicht so neutral, wie es tut. Es ist ein Werkzeug und plötzlich ist dieses Werkzeug selbst zum Zweck geworden. Das ist eine ähnliche Frage, die sich manchmal mit der Technik auch stellt. Schon mal wichtig, um überhaupt den Raum aufzumachen für andere Fragen, was wir eigentlich wollen.
Andere Fragen ist offen. Ich glaube, Sie waren zuerst, dann ist hier hinten, Sie haben nicht irgendwas. Ich
habe noch eine Stelle, ich muss jetzt recht.
Ja.
Können Sie noch mal ein konkretes Beispiel dazu sagen, zum Selbstzweck? Zum Beispiel nachgedacht, wenn wir jetzt diese Finanzinvestoren die Politik aufbauen, der Zweck ist einfach nur, ein Rede rauszuholen.
Ja, das ist ein ganz klassisches Beispiel. Also das.
Wir sehen jetzt ja immer noch das Geld verdienen.
Ja.
Mit dem Geld, was dann der Boss dieses Finanzinvestors verdient oder
nicht. Ja.
Das geben wir wieder aus. Das heißt nicht das Geld an sich ist der Zweck, sondern das Streben dann mit dem Geld für den Urlaub zu machen, das Geld zu bauen.
Aber also für einzelne Menschen zum Beispiel den Lebensstandard zu verbessern, das ist ja noch ganz klar formulierbar und ganz konkret. Also ich möchte nicht in einer Hütte wohnen, wo es reinregnet, ich möchte in einem Haus wohnen mit einem dichten Dach. Das sind konkrete Ziele, für die kann das Geld ein Mittel sein. Ein Beispiel für Geld, das sich selbst zum Maßstab wird, ist Gewinnmaximierung. Das Ziel ist einfach kein konkretes, inhaltliches Ziel mehr. Das Ziel heißt nur mehr. Was anderes, eine andere Eigenschaft gibt es nicht. Wir haben alle Eigenschaften des Geldes in seiner Entwicklung einerseits verloren. Wenn die Frage nach dem also nach dem Wozu noch gestellt wird, dann wird das Geld wieder zum Mittel. Das Geld ist changiert.
Ich würde noch eine Einschätzung interessieren, nämlich genau zu dem Thema, dass Geld die Macht hat, sich selber Maßstäbe zu setzen, was wir ja jetzt schon festgestellt haben, gut ist, sondern auch bedauernswert. Ob es, was Ihre Einschätzung dazu ist, es gibt ja diese Überlegung eines generalen Einkommens in der Marktwirtschaft.
Ja.
Dass ich eben dadurch, dass ich dem Geld die Macht entziehe, dass es Neid hervorrufen kann, dass es die Grundbedürfnisse regelt oder meine Handlungen quasi bestimmt, ist es ein möglicher Ansatz oder ist es ein Hindernis?
Ich persönlich halte es für einen total spannenden Ansatz. Das wäre jetzt meine Überlegung, inwieweit es auch die Rolle des Geldes oder diese Doppelrolle des Geldes betrifft. Es wäre eine Möglichkeit, die Idee des Grundeinkommens ist, sämtliche Transferleistungen, die unheimlich viel Geld kosten, auch um sie zu transferieren, die der Staat leistet, zu canceln, durchzustreichen, es gibt keine Sozialhilfe mehr und all diese Dinge, sondern jeder Mensch kriegt ein Grundeinkommen, das aber niedrig genug ist, dass man gerade leben kann, aber nur nicht irgendwie tolle Güter um sich. Also es ist wirklich ein Minimaleinkommen.
Der Aufwand für Geld ist quasi bis zu einem gewissen Ansatz gedeckt.
Und ja, alles andere, genau.
Der Mehraufwand ist meiner Seite wieder als Gewinn.
Ja, ja. Vielleicht gibt es über diesen Weg, also die Idee hat ein anderes Motiv, denke ich, grundsätzlich. Also die Idee des Grundeinkommens hat nicht so ein Motiv, der mit meiner Geschichte jetzt hier, glaube ich, direkt zusammenhängt. Aber ich könnte mir vorstellen, in dem Augenblick, in dem ich ein Grundeinkommen habe und mir überlegen kann, wo sind meine Talente, was möchte ich machen, was macht mir Spaß, von vornherein relativ vielleicht auch mehr Platz ist, um meine eigenen Ziele oder mein Wozu will ich Geld verdienen, einfach dem mehr Platz zu machen. Das ist möglich. War das ein bisschen eine Antwort?
Ich glaube, wir hatten noch eine Wortmeldung, genau Sie hier vorne. Ja.
Was aus philosophischer Sicht zu den sozialen Nebenwirkungen von Geld zu sagen ist. Also sowas wie Korruption, Kriege, dann
böse findet die Philosophie das wahrscheinlich. Ich bin kein Ethik-Spezialist, das ist sozusagen, wäre dieses eine andere Abteilung oder die politische Philosophie, die natürlich insgesamt, denke ich, der Ansatz, Verhaltensweisen zu etablieren und zu tradieren, die den Bewegungsspielraum für alle Beteiligten eher größer als kleiner machen. Das ist so eine grundsätzliche philosophische Ausgangsbasis, hinter der auch einiges an sicherlich Überlegungen oder komplexen Systemen, komplexen Denkmodellen steckt, der würde das widersprechen. Korruption. Also es hat aber sozusagen mit dem Phänomen Geld jetzt weniger zu tun, höchstens unter einem Gesichtspunkt der Entwicklung von Gier. Die könnte man mit dem, also dieses einfach nie genug kriegen können, auch wenn ich dann alle möglichen Regeln und die Rechte anderer dabei verletze, dass die Gier nach mehr, 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 die könnte sich aus sowas auch gut ableiten lassen. Die kann dadurch entstehen, dass es für mich gar nicht mehr wichtig ist, warum ich mehr brauche, sozusagen der Maßstab ist das Geld selbst und davon gibt es an konkreter Eigenschaft nur noch die Eigenschaft weniger oder mehr und es ist klar, dass mehr besser ist. Wäre sozusagen eine geldtheoretische Erklärung für, warum man korrupt sein werden sollte oder könnte.
Vielleicht als...
Nein.
Als Gegenhinweis dann aus der ethischen Ecke. Mhm. Sie haben ganz am Anfang hingewiesen darauf, dass über Geld Aristoteles in der Ökonomie geredet hat.
Und er
hat es noch, noch an einer anderen Stelle getan, in der nikomachischen Ethik. Ich glaube, das 11. oder 12. Buch, bin ich ganz sicher, behandelt die Frage der Gerechtigkeit. Mhm. Und erstaunlicherweise redet er dort über Geld. Aber ich glaube, das Buch werden wir jetzt heute Abend nicht mehr aufarbeiten können. Aber vielleicht ein andermal die Gerechtigkeit. Ich glaube, wir haben unsere Zeit gut gefüllt. Ich danke sehr, Frau Steinhilber, für Ihren Vortrag, Ihre Ausführungen, Ihnen fürs Kommen. Nächstes Mal, komisch die Abfolgen, ne? Von der Liebe zum Geld. Beim nächsten Mal sind wir dann bei der Dummheit angelangt. Da scheint offenbar irgendein höherer Wille am Werk. Schönen Abend.